Black Friday is coming, and for the adults in your life who love the coolest toys, well, there's something for them this year too. Bartesian is the premier craft cocktail maker that automatically makes more than 60 seasonal and classic cocktails, each in under 30 seconds at the push of a button. And right now, Bartesian is having a huge site-wide sale. You can get $100 off any cocktail maker or cocktail maker bundle when you spend $400 or more. So, if the cocktail lover in your life has been good this year, or the right kind of bad, get them Bartesian. At the push of a button, make bar-quality cosmopolitans, martinis, Manhattans, and more. All in just 30 seconds. All for $100 off. Amazing toys aren't just for kids. Get $100 off a cocktail maker when you spend $400 through Cyber Monday. Visit bartesian.com/cocktail. That's bartesian.com/cocktail.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Heute mit Jana.
Ich freue mich sehr, dass ihr heute bei mir zu Gast seid. Hallo Mika und hallo Mia.
Hi.
Schön, dass ihr da seid.
Hallo Jana.
Ich habe mir heute für euch ein spezielles Thema überlegt, über das ich schon lange mal sprechen wollte. Und zwar, wie eine Utopie einer Gesellschaft aussehen könnte, in der Alkohol keine Rolle mehr spielt. In der im besten Fall gar keiner mehr Alkohol trinkt. Und wie da das perfekte nüchterne Leben aussähe. Dazu möchte ich mit euch zwei gedankliche Experimente machen. Und zwar über alkoholfreie Zukünfte träumen. Im ersten, was wären erstmal konkret jetzt die Maßnahmen, die wir als Gesellschaft machen müssen? Man kennt sie schon, aber wir können trotzdem noch mal kurz drüber reden, um Alkoholkonsum zu reduzieren in der aktuellen Gesellschaft. Und dann im zweiten Teil, wie eben eine Gesellschaft aussehe, in der kein Alkohol getrunken wird. Nicht, weil es verboten ist, sondern weil einfach keiner mehr Alkohol trinken möchte. Genau. Also deswegen gleich die erste Frage an euch. Was sind eure Forderungen, wie wir heutzutage in unserer jetzigen Gesellschaft Alkoholkonsum reduzieren können?
Ich glaube, die allerwichtigste Maßnahme ist Aufklärung. Also es muss aufgeklärt werden. Das fängt halt an bei den viel diskutierten Warnhinweisen auf den Flaschen, die Alkohollobby bislang ja sehr erfolgreich bekämpft, die aber eigentlich EU-weit schon seit einiger Zeit diskutiert werden. Also einfach den Leuten zu sagen, hallo, das ist hier kein Lebensmittel, sondern es ist ein Gift und es macht Krebs und es macht dies und dies und das. Also den Leuten muss halt klar gemacht werden, dass es halt ein Nervengift ist. So, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Dass man die Werbung verbietet, dass man die Steuern erhöht, dass man letztendlich alles, was bei Zigaretten gemacht wird, muss halt beim Alkohol auch passieren. Es muss halt permanent teurer werden. Es müssen dicke, fette Warnhinweise auf die Flaschen rauf. Es muss halt in Spezialgeschäfte. Man darf das nicht mehr im Supermarkt kaufen können und so weiter. Also das wäre eigentlich das, was unmittelbar passieren müsste. Ja.
Ich glaube auch, dass wir haben ja gesellschaftlich ein Narrativ, nach dem Alkohol ein Lebensmittel ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Narrativ, an das wir ran müssen. Mhm. Also Alkohol ist nicht Lebensmittel, sondern es ist Nervengift, es ist meinetwegen Genussmittel, wenn man das so nennen möchte. Finde ich jetzt nicht, aber auf den Standpunkt kann man sich ja stellen. So. Aber es ist eben nicht das Gleiche wie zum Beispiel, ich komme in den Supermarkt und sehe da, überall zwischen den anderen Produkten ist so Alkohol so eingestreut. Zur Spargelzeit haben wir jetzt bald wieder, ne, so neben der Sauce Hollandaise und dem Spargel. Und dann steht da Riesling. Oder man geht zur Kasse und da stehen kleine Schnapsflaschen direkt neben den Schokoriegeln. So, und was das natürlich sagt, ist, das hier ist für Alkoholkranke und Kinder. Und damit werden diese beiden Produkte irgendwie auch einfach auf eine Stufe gestellt. Und das sind sie nicht. Und das ist das, wo ich sagen würde, ja, da müssen wir ran, damit wir zu einem ehrlichen Umgang kommen. Und ich glaube auch, dass wir an die Stigmatisierung von Suchterkrankungen ran müssen. Weil das ist ja für viele Menschen genau der Punkt, weshalb sie sich nicht damit auseinandersetzen wollen, weshalb sie nicht ihren eigenen Konsum hinterfragen wollen, weshalb das immer so weggeschoben wird, dieses Thema, und gesagt wird, ja gut, es gibt die Alkoholiker, die trinken problematisch, dürfen dann nicht mehr und so. Und es gibt uns. Und diese Angst, mal hinzugucken und zu sagen, finde ich das ganz alleine für mich persönlich, ist es für mich in Ordnung, so zu trinken, wie ich trinke? Wieso mache ich das eigentlich? Auch wenn mein Arzt gesagt hat, ist nicht so gut bei meinem Bluthochdruck oder so. Aber naja, die 2 Gläser Wein am Wochenende kann ich doch wohl. Und dann ist halt die Frage, ja, kannst du natürlich. Kannst auch 2 Flaschen. Aber willst du das eigentlich? Und was sind die Konsequenzen, die du davon hast, von dieser Entscheidung, die vielleicht irgendwann dann nicht mehr wirklich eine Entscheidung ist, weil du in eine Abhängigkeit rutscht oder vielleicht schon gefährdet bist oder schon drin steckst. Aber diese Grauzone, in der sich niemand verorten will, weil sie so eine Angst haben, das loslassen zu müssen und dann stigmatisiert zu werden und abgewertet zu werden und aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, das ist, glaube ich, auch ein Punkt.
Ja, ich finde das auch so anstrengend so ein bisschen, weil ich merke immer wieder, wenn ich Leuten neu erzähle, dass ich eben keinen Alkohol trinke und nüchtern lebe und die dann so ein bisschen ins Gespräch mit mir kommen, dann ist immer und immer und immer wieder der Punkt, wie viel hast du denn getrunken? Mhm. Und dahinter steckt eigentlich der Punkt, du musst doch so viel getrunken haben, damit du jetzt aufhörst. Ne? Also
auf jeden Fall mehr als ich.
Genau, genau. Ja, also du warst doch das typische Symbolbild der Alkoholikerin, die dann am liebsten noch obdachlos vom Bahnhof hängt, so. Und innerlich ist das eigentlich der Subtext dieser Frage jedes Mal. Und ich habe immer noch keine Möglichkeit gefunden, den Leuten klarzumachen, nein, ich habe genauso getrunken wie du und du und du, wie wir alle getrunken haben. Ich habe normal getrunken, ja. Also bei mir war es tatsächlich wirklich von den Trinkmengen, die waren, da gab es in meinem Umfeld noch welche, die haben so exorbitant viel mehr getrunken als ich. Ich hatte Phasen, da habe ich gar nicht getrunken. Ich hatte, ne, ich habe dann auch am Ende irgendwie 1-2 Bier vielleicht mal an einem Abend oder so. Also es war nicht wirklich viel, aber der Alkohol ist ja das Problem. Mhm. Der Alkohol ist das Problem und wie du sagst, er ist ein Nervengift und ich habe schon auch die Hoffnung, dass jetzt die Änderung der WHO-Richtlinie so ein bisschen noch einen weiteren Anstoß gibt, die Berichterstattung ja jetzt auch noch mal ein bisschen aufwallt. Und sich dadurch vielleicht auch nochmal was ändert. Mal gucken, wie lang es anhält. Aber ja, weil die Leute das, die wollen das irgendwie, die wollen es halt von sich weghalten. Ich weiß ja die Mechanismen dahinter, aber es nervt mich trotzdem so tierisch. Obwohl ich selber wahrscheinlich früher ja genauso gewesen war. Mhm. So, ne?
Ja, und also WHO-Richtlinie, die Veränderung ist ja, dass es jetzt keinen risikofreien Konsum mehr gibt, sondern dass jede Menge an Alkohol immer auch ein Risiko darstellt. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Bereiche, in denen Alkohol auch eine Rolle spielt, aber auf so eine komische Art und Weise unsichtbar bleibt. Wir hatten jetzt neulich Franca Cerutti bei uns im Podcast von Psychologie to go, die ist Psychologin, und hat auch erzählt, dass ja Alkohol halt, es spielt eine Rolle, wenn in Familien, für Traumata, für alles Mögliche. Und da hat Alkohol in unserer Gesellschaft so eine große Wirkmächtigkeit, die aber total unsichtbar bleibt. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir so wenig drüber sprechen, weil wir den, irgendwie wird der immer so rausgerechnet.
Mhm. Ja, der ist halt einfach in all unsere gesellschaftlichen Rituale eingebunden. Und den rauszuoperieren aus all diesen gesellschaftlichen Ritualen und Zusammenhängen ist halt eine Arbeit, die dauert viele Jahrzehnte. Weil es halt auch ein paar Jahrhunderte gedauert hat, das zu implementieren. Das kriegt man halt nicht einfach mal eben so weg. Also, und deswegen ist es halt auch, ne, also ich habe auch neulich mit einer Freundin geredet, die meinte irgendwie, wie könnt ihr da immer noch drüber quatschen nach all den Jahren Nüchternheit, so ist es nicht langweilig irgendwann. Und ich habe gesagt, ja, ist es, aber Das ist eben ein gesellschaftlicher Wandel. Wenn man das wirklich will, wenn man da irgendwie daran interessiert ist, daran mitzuwirken, dass sich gesellschaftlich was verändert, das bedeutet halt in erster Linie, dass man den gleichen ollen Scheiß 100.000 Mal erzählt. So, und das ist halt auch diese Fragen, ne, wenn man Interviews gibt, du kennst das ja. Also, wie viel hast du denn getrunken? Wie hast du es denn gemerkt? Wie hast du es denn geschafft, aufzuhören? So, ich habe da mit Nathalie mal irgendwann Witze drüber gemacht. Wir haben die Fragen tatsächlich beide irgendwie so synchron so runtergebetet. Immer die gleichen 5 Fragen, so immer und immer wieder. Und ja, das ist halt ein Marathon. So.
Und du hast auch gerade gesagt, das ist in diesen ganzen Ritualen drin, ne? Das muss man sich ja auch noch mal klar machen, dass, also zum Beispiel in der Kirche, ja, beim, wie heißt das, Abend, heißt
Abendmahl.
Das Abendmahl? Ja, da ist Wein, spielt Wein eine Rolle, so. Ja. Aber ja auch in Kontexten, die wir mit Geselligkeit und Verbindung und Gemeinschaft irgendwie verbunden haben in unserem Kopf. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem für viele, die aufhören oder überlegen, aufzuhören, dass sie so das Gefühl haben, okay, dann stehen mir diese Räume nicht mehr zur Verfügung. Dann steht mir die Kneipe nicht mehr zur Verfügung, das Weinfest steht mir nicht mehr zur Verfügung, das Schützenfest, der Kaninchenzüchterverein,
das Fußballspiel,
absoluter Klassiker, ne? So. Und das, man kann jetzt natürlich sagen, ja, ist ja voll kacke, dass da getrunken wird und kümmere dich nicht um die anderen und so. Aber ganz so einfach ist es ja nicht. Weil diese Räume haben ja trotzdem einen Wert. Und auch die Kneipe hat ja irgendwie schon einen Wert als ein Ort, wo Menschen zusammenkommen und sich treffen außerhalb von ihren Häusern und so. Und da entsteht ja auch was. Und dass da Alkohol mit dabei ist, ist halt für viele dann sehr, sehr tragisch. Und das ist absolut zu hinterfragen, diese Selbstverständlichkeit. Aber das heißt nicht, dass diese Räume abgeschafft gehören. Aber die Frage ist ja, wenn wir uns eine alkoholfreie Gesellschaft vorstellen, wie schaffen wir Verbindung und Gemeinschaft ohne das?
Mhm.
Und wo finden wir diese Räume eigentlich? Wie macht man das eigentlich? Wie geht das eigentlich, ein Festival zu feiern ohne Bier? So, wie geht man auf ein Konzert, wo alle nüchtern sind? Und wie geht man tanzen ohne Alkohol oder irgendwelche anderen Drogen? Wie guckt man Fußball, ohne ein Bier in der Hand zu haben? Und das sind alles so Fragen, die müssen sich bislang nur die Leute stellen, die aufhören. Und das ist aber eine Frage, die uns alle was angeht.
Mhm. Aber jetzt, das würde mich mal interessieren, weil bei den Vorschlägen, die du jetzt gemacht hast, ja, ich muss dazu sagen, klar, mir fiel es extrem leicht, nüchtern zu werden. Und ich habe da bestimmt wahrscheinlich den einfachsten Weg gehabt und bin auch natürlich sehr dankbar dafür. Aber für mich ist es jetzt auch überhaupt kein Problem, in eine Kneipe zu gehen oder irgendwo hinzugehen, wo Alkohol getrunken wird. Klar, so ab dem zweiten Bier, das meine Mitmenschen konsumieren, habe ich dann irgendwann keinen Bock mehr auf die. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Menschen unterwegs bin, die keinen Alkohol trinken, dann ist es für mich überhaupt kein Problem, dann mich irgendwo zu treffen, in der Kneipe oder sowas. Oder wenn ich jetzt Fußball gucken würde, auf ein Fußballspiel zu gehen oder auch auf ein Festival. Zum Beispiel da ist bei mir auch der Punkt, früher konnte ich überhaupt nicht tanzen, weil ich so gehemmt war. Und da habe ich den Alkohol benutzt, obwohl ich dann immer noch, also gefühlt hatte Alkohol, aber meine Hemmung zwar irgendwie abgebaut, aber auch weiter geschürt. Und jetzt langsam, es hat ein paar Jahre gedauert, aber jetzt bin ich viel lockerer, was sowas angeht. Jetzt kann ich irgendwo hingehen, wenn ich das ab und zu mal spüre, dieses Bedürfnis. Und dann da auch einfach tanzen und denke mir halt so, ja, mir wurscht, die anderen gucken eh nicht auf mich so. Also was würdest du sagen, Mika, inwieweit, also was muss ich denn dadurch ändern? Oder kannst du vielleicht auch aus deiner Beratungs, aus deinen Kunden sagen, wie geht es den Menschen, die das nicht können, zum Beispiel dann einfach mit nüchternen Menschen in eine Kneipe gehen, um da den Raum zu finden, zu sprechen?
Also das hast du ja gerade beschrieben, dass das nicht von Anfang an ging, sondern dass es ein Lernprozess war. Für dich auch nüchtern zu tanzen zum Beispiel. Und das kann eine Weile dauern. Und das ist viel verbunden damit auszuprobieren, sich selber kennenzulernen, zu gucken, in was für einem Kontext fühle ich mich wohl, wie achte ich meine eigenen Grenzen, was brauche ich, um einen guten Abend zu haben. Und für manche Menschen kann das natürlich bedeuten, sie wollen einfach nicht in der Kneipe sein, weil es da nach Alkohol riecht und sie das unangenehm finden. Das muss ja gar nicht mal sein, dass man dann super krass getriggert ist oder so. Sondern einfach nur so, oh, irgendwie, nee, hab ich einfach keinen Bock drauf. Und das sind halt momentan eben diese Fragen, die sich Einzelne stellen und stellen müssen zum Teil, weil sie eben eine Entscheidung getroffen haben. Wenn wir aber über eine alkoholfreie Gesellschaft reden, dann ist das ein kollektiver Lernprozess, den wir gesellschaftlich machen müssten. Mal zu überlegen, was würde das, weiß ich nicht, zum Beispiel für die Gastronomie bedeuten, wären Kneipen zum Beispiel ganz anders ausgelegt, wenn gar kein Alkohol mehr da wäre. Um was herum strukturieren wir unsere Gemeinschaft? Was wäre an den Stellen, wo jetzt noch Bierwagen sind? So. Und na gut, kann man sagen, dann Limo einfach. Aber ist das wirklich so? Weil ich für mich würde nicht sagen, dass ich einfach die Getränke, die früher alkoholisch waren, eins zu eins durch unalkoholische Getränke ausgetauscht habe. Mein Leben hat sich anders strukturiert. Es dreht sich ja nicht mehr um die Alkoholfreiheit. So, das ist ein Teil meines Lebens, aber damit haben sich eben viele andere Bereiche verändert. Und ich meine, wenn wir uns das überlegen wollen, wie wäre das? Ja, dann ist das so eine Frage. Wie wäre das? Brauchst du dann eine Theke mit Zapfhähnen zum Beispiel? Oder keine Ahnung. Also habe ich jetzt ehrlicherweise auch noch nie so ganz so drüber nachgedacht. Das ist eine total schöne Frage, wenn wir uns überlegen, ja, was wäre, also ja, auch was müsste die Gesellschaft lernen, um das auszuhalten?
Das hat Julia mal erzählt, die bei uns im Podcast war, die so ein bisschen so professionell Party gemacht hat. Die ist auch Burlesque-Performerin und so und hat halt erzählt, naja, also wenn man den Alkohol weglässt, dann schafft man halt den Quickfix ab und dann muss die Party halt richtig gut sein. Du musst halt als Eventveranstalter oder Barbetreiber oder so, du musst halt eine geile Location haben, du musst einen geilen Service haben, du musst halt eine Experience bieten, so. Weil du dich halt nicht mehr darauf verlassen kannst, dass du einfach eine Kiste Bier hinstellst und sagst, ja, die Leute sind eh zu dicht, um wahrzunehmen, was abgeht. So, sondern du musst halt einfach irgendwie gut sein. Du musst gut sein.
Ja. Also im Grunde, wenn wir jetzt so ein bisschen in das Thema mit reingehen, träumen wir uns mal da rein. Das heißt ja im Grunde, wir hätten auf jeden Fall mehr Qualität in unserem Leben, auch im gesellschaftlichen Leben, weil die Leute bewusster und klarer sind und das auch wahrnehmen und da wahrscheinlich dann auch mehr Wert drauf legen, weil sie, wie du sagst,
den Quick-Quick. Der Quick-Quick fällt auch vielleicht auch weg. Ja.
Zumindest maybe, ein paar davon.
Maybe.
Ja, der auch. Ja. Da will man dann da will man dann auch Qualität haben.
Ja, ja genau. Was ist denn, wenn wir nicht permanent zu dumpf und zu abgestumpft sind, um wahrzunehmen, wo wir uns befinden und mit wem wir uns befinden? Ja, steigen die Ansprüche.
Ja.
Ja. Ich glaube auf jeden Fall auch, dass wir als Gesellschaft, um mal auf unser Dreier-Lieblingsthema, auch wenn ich das nicht so im Podcast habe, aber um auf den Feminismus zu kommen. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir als Gesellschaft kein Alkohol trinken würden, dann wären wir weiblicher in dem Sinne, dass wir die positiven Eigenschaften, die Frauen ja gerne zugeschrieben werden, die aber Männer natürlich auch haben, wie
Achtsamkeit, Zärtlichkeit,
Emotionalität,
Kommunikationsfähigkeit.
Genau, Rücksichtnahme auch zum Beispiel, Engagement für andere, Engagement für die Gesellschaft. Dass diese Eigenschaften viel verbreiteter wären und dass es deswegen auch eine ruhigere Gesellschaft wäre, die vielleicht tatsächlich irgendwann dem anderen Ideal wie einem kompletten, wirklichen Sozialstaat näher käme, wo man einfach auf andere Acht gibt, wo man sich für andere einsetzt, ohne gleich irgendwie monetär den Gegenwert zu haben oder dann hätten wir vielleicht auch ein bedingungsloses Grundeinkommen, wo wir den gar nicht mehr bräuchten und so. Also dass diese Punkte, glaube ich, ohne Alkohol viel mehr hervorstechen, kann ich jetzt so aus meiner eigenen Recovery quasi sagen und habe ich auch bei vielen anderen wahrgenommen.
Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube schon auch, dass Also das, was man bei sich selber feststellt, was es braucht, um nüchtern zu werden, eben diesen weichen Weg, dieses so aufeinander Rücksicht nehmen und auf die Gefühle Rücksicht nehmen und die Gefühle fühlen, all diese Sachen, das ist ja alles sehr gegendert einfach. Ne? Man denkt das als weiblich. Mhm. Und ich glaube, dass da auch irgendwie so ein bisschen so ein Grund liegt, warum dieses Sobriety-Movement, was es jetzt gerade so ein bisschen gibt, warum das so krass dominiert wird von Frauen. Mhm. Weil den Männern liegt das nicht so nah. Also sozialisierungsmäßig nicht. Ja. Obwohl sie es natürlich genauso machen. Ne? Wenn ich jetzt in meine Selbsthilfegruppe gehe, da gibt es keinen Unterschied, wie Männer irgendwie ihre Gefühle fühlen oder Frauen ihre Gefühle fühlen. Aber es ist halt etwas, was Frauen kulturell einfach näher liegt. Und deswegen glaube ich das auch, dass in Anführungsstrichen die Gesellschaft ganz automatisch irgendwie femininer wäre.
Ja.
Obwohl das immer so ein bisschen schwierig ist, das so zu sagen, weil das natürlich einfach auch eine konstruierte Binarität ist, die halt mit der Realität nichts zu tun hat. So, es gibt halt keine weiblichen oder männlichen Gefühle so, aber das so kann man sich halt ausdrücken, damit man verstanden wird, weil das halt so weit verbreitet ist.
Mhm. Die Eigenschaften, die heutzutage eben als feminin angesehen
werden. Ja, genau. Genau.
Willst du was sagen?
Ja. Naja, weiß ich nicht. Ja, also ich meine, eine Frage ist natürlich, also trüllen sich die Leute dann einfach mit anderen Sachen voll? Ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Also, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass es nicht einfach 1:1 durch Koks ersetzt wird oder so, dass dann bei der Cannabis, Gesellschaft noch ein bisschen anstrengender. Mit Cannabis wird sie vielleicht ein bisschen entspannter, wer weiß. Ich will nichts davon propagieren. Das weiß ich. Ja, ich habe gerade auch noch mal überlegt, was auf gesellschaftlicher Ebene wegfallen würde. Und da finde ich, ist ein Punkt, betrunkene Autofahrten.
Ganz schlimm.
Würden wegfallen. Mhm. In puncto Männer ist natürlich, hat Alkohol ja auch eine Funktion, dass im Rausch in der Trunkenheit plötzlich Nähe und Zuwendung unter Männern möglich wird, die sonst sich nicht möglich anfühlt. Natürlich irgendwie möglich wäre, aber mit 5 Bier-Intus kann man sich besser in den Armen liegen und kann man sich besser ewige Bruderschaft oder was auch immer man sich so gegenseitig gestehen möchte. Da ist das legitim. Und wenn wir darüber nachdenken, dass Alkohol wegfällt, dann wäre eben ja auch dann eine Frage, weil auch wieder hier, diese Räume, oder dass Männer sich auf so eine Art und Weise eben ihre Gefühle gestehen können und dass die dann Platz haben und dass da Verbindung und Freundschaft und so gelebt werden kann, weil sonst das zu rigide und strikt wirkt, das außerhalb von diesem Betrunkenheitszustand zu machen. Es ist halt die Frage, ja, dann muss man das halt lernen, wenn man das nicht verlieren möchte, zu lernen, zärtlich zu sein mit seinen Kumpels und das nüchtern zu machen. Und da wäre auch irgendwie so diese Frage, ne? Ja, Männlichkeit. Zum einen ist Trinkfestigkeit total das Männlichkeitssymbol und gleichzeitig ist es aber ein Zustand, in dem plötzlich diese vermeintlich weiblichen oder diese weiblich konnotierten Interaktionen möglich werden.
Black Friday is coming, and for the adults in your life who love the coolest toys, well, there's something for them this year too. Bartesian is the premier craft cocktail maker that automatically makes more than 60 seasonal and classic cocktails, each in under 30 seconds at the push of a button. And right now, Bartesian is having a huge site-wide sale. You can get $100 off any cocktail maker or cocktail maker bundle when you spend $400 or more. So, if the cocktail lover in your life has been good this year, or the right kind of bad, get them Bartesian. At the push of a button, make bar-quality cosmopolitans, martinis, Manhattans, and more. All in just 30 seconds. All for $100 off. Amazing toys aren't just for kids. Get $100 off a cocktail maker when you spend $400 through Cyber Monday. Visit bartesian.com/cocktail. That's bartesian.com/cocktail.
Save big on your Thanksgiving feast,
All in the Kroger app. Buy two, get three free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up with your card. Then get a juicy frozen grade A Kroger turkey for 49 cents a pound, limit one with a $25 additional purchase with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today's actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.
Ja, Mia, möchtest du noch was dazu sagen? Oder?
Ja, ich würde immer denken, dass dieses Problem gelöst wird, einfach indem man das Weibliche nicht mehr abwertet. Also das würde sich dann halt erledigen, ja. So wenn der Feminismus zu Ende gedacht wird, dann ist halt das Weibliche nicht mehr schwach und peinlich und doof und pink, sondern das, die Männer sagen dann halt irgendwie, ja, Weiblichkeit ist geil, also ich adaptiere das gerne, so wie die Frauen das ja auch seit Jahrhunderten machen. Für uns ist es ja ganz normal, männliche Eigenschaften oder als männlich geframte Eigenschaften uns anzueignen und das dann halt cool zu finden. So. Aber ich habe da irgendwie eigentlich wirklich, bin da optimistisch. Also ich habe gerade irgendwie dieses Perlenketten-Ding, ist euch das aufgefallen, dass die Jungs alle Perlenketten tragen?
Habe ich in deinem Newsletter gelesen.
Ganz muss ich unbedingt Newsletter, auch gleich machen.
Abonnieren.
Danke, Mika. Ja, ist ein super Newsletter. Ja, ich habe versucht, mich über meine Cousine, die ist 12, lustig zu machen. Also ein bisschen, nicht schlimm jetzt. und habe ihr gesagt, so dass diese einreihige Perlenkette, die sie zu jedem Outfit trägt zurzeit, ob sie das nicht ein bisschen alt macht. Und sie meinte so, nee, die hab ich mir von meinem Bruder ausgeliehen. Geil. Und das irgendwie, also sie hat es gar nicht verstanden. Die meinte, hä, die Jungs machen das gerade alle. Und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert und gesehen, ja krass, also das neue große Ding bei Jungs sind Perlenketten. What? Und überhaupt so eher so nicht genderneutrale Mode, sondern eben einfach, die bedienen sich bei dem weiblichen Stilvokabular mittlerweile, also die Jüngeren. Und deswegen, glaube ich, ist da durchaus Optimismus vielleicht angebracht. I don't know.
Ja, ich denke schon auch, dass das so in die Richtung gehen kann, obwohl ich jetzt auch nicht mehr so viel Berührungspunkte mit jüngeren Generationen gerade habe, aber so, was ich auch so ein bisschen in der Gesellschaft wahrnehme, ja. Und ich denke schon, dass das eben in einer so gedachten utopischen Gesellschaft durchaus auch noch mal mehr Lauffeuer bekäme und dann eben so wäre, ne? Also, dass die Männer diese weiblich konnotierten Eigenschaften bei sich entdecken und auch leben können. Und wie du sagst, Mika, was auch noch wegfällt, denke ich, sind ganz klar diese ganzen Straftaten unter Alkoholeinfluss, die ja schon in manchen Studien, also es wurde ja schon einfach gezeigt, viele Straftaten erhöhen sich, gerade natürlich auch häusliche Gewalt, wenn Alkohol im Spiel ist und wenn Alkohol spätabends noch verfügbar ist und sowas. Also das fällt natürlich auch weg. Und ich weiß, das kann man natürlich nicht nachvollziehen, nicht nachprüfen oder so, aber ich wäre schon der Meinung, dass wir wahrscheinlich auch einfach keine Kriege ist wahrscheinlich zu hoch geführt, aber
kein Krieg mehr.
Wenn wir jetzt wirklich mal ganz utopisch denken und die Männer dann ihre weiblich konnotierten Eigenschaften entdecken und wir mehr kommunizieren und Rücksichtnahme auf andere haben und keine anderen Drogen konsumieren statt Alkohol, kann man schon viel mehr mit Reden auch einfach lösen. Man muss nicht immer angreifen. Also, ja.
Naja, gut, das würde dann aber voraussetzen, dass die Frauen all diese männlichen Eigenschaften in Anführungsstrichen nicht hätten. Und das, glaube ich, ist auch nicht so. Also ich glaube, Frauen können durchaus sehr aggressiv sein. Und ich glaube, wenn die Frauen die Möglichkeit haben, dann werden sie auch in den Krieg ziehen. Also insofern glaube ich, das ist nicht so, also so, ja.
Ich glaube halt, das Endergebnis könnte das sein, weil die Entwicklung bis dahin wäre dann, die Männer entdecken ihre weiblicheren Eigenschaften und die Frauen haben natürlich wahrscheinlich nochmal so einen Aufschwung der männlichen Geschichten und freuen sich jetzt erstmal, sich so ein bisschen erheben zu können. Aber ich glaube schon, dass sich das dann irgendwann verzahnt und ineinander greift und ja.
Ja, ich glaube, da wäre ich jetzt skeptisch. Mhm. Also ich bin schon der Meinung, Alkohol spielt eine extrem große Rolle in extrem vielen Bereichen. Mhm. Also wenn wir uns das so vom ein bisschen systemisch sozusagen angucken, ne, und Alkohol als einen Player in unserer Gesellschaft irgendwie wahrnehmen, so, ja, was wäre, wenn dieser Player einfach wegfällt? Und ein Teil davon wäre natürlich einfach, dass auf irgendeine Art und Weise substituiert wird. Also dass die, das müssen ja nicht Drogen sein, aber dass bestimmte Funktionen, die der Alkohol vorher übernommen hat, durch andere Sachen ersetzt werden, die vielleicht auch ein bisschen toxisch sind oder so. Ich würde dir zustimmen, dass sozusagen, wenn alle Menschen nüchtern werden im Sinne von diesen emotionalen Prozess durchlaufen, von sich selber kennenzulernen und sich auch in Frage zu stellen und ein bisschen Therapie machen und in eine Selbsthilfegruppe gehen, dass damit schon ziemlich viel gewonnen wäre. Ich weiß nicht, ob wir damit Krieg vermeiden, aber es
ist mein Wunsch,
wäre schon hilfreich. Also so würde ich mal behaupten. Ich denke aber auch gerade, dass so in puncto Gesundheit wäre das ein Riesending. Ne? Also das Alkohol ist krebserregend und es spielt eine ganz große Rolle für ganz, ganz viele Todesfälle. Auch Todesfälle, die nicht in diesen 74.000 im Jahr mit inbegriffen sind, die ja sozusagen nur die Todesfälle sind, die verzeichnet werden, als die stehen in direktem Zusammenhang mit Alkohol. Und dass ganz viele, ja, bei ganz vielen Krankheiten spielt eben Alkohol eine Rolle, die oft dann auch nicht gesehen wird oder nicht so thematisiert wird oder dann eben auch nicht in der Statistik auftaucht. Und dass viele Menschen länger leben würden und dass sehr viele Kinder, also wir haben momentan 3 Millionen Kinder leben in einer suchtbelasteten Familie. Und das heißt, in jeder Fußballmannschaft sind da ein paar. Und dass Kinder sozusagen, also dass Menschen diese Erfahrung nicht machen müssen, das wäre ein Riesengewinn für unsere Gesellschaft.
Ja, absolut. Was denkt ihr, was könnte sich noch verbessern, wenn es diese Utopie gäbe, wo wir einfach vielleicht auch schon ein paar Generationen lang keinen Alkohol mehr konsumieren und im besten Fall keine anderen Drogen?
Naja, es ist halt, ja, mit den anderen Drogen. Also es ist halt immer so sau abgedroschen und so, aber sich wegzumachen ist halt irgendwie so ein menschliches Grundverhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt ein Bedürfnis ist, was man hat, wenn man total gesund ist und da ist einem an nichts fehlt und so. Aber ich glaube nicht daran, dass diese Grundeigenschaft des Menschen irgendwie irgendwann verschwunden ist. Also ich glaube, in jedem neuen Menschenleben muss dieser Prozess immer wieder neu verhandelt werden. So. Ja, das glaube ich total. Also, ne, wenn das nicht der Alkohol ist halt ein Platzhalter. So, wenn du keinen Alkohol hast, dann ist es halt irgendwas anderes. Dann ist es halt Arbeit, dann ist es Social Media, das Streben nach Erfolg. Dann ist es irgendwie, was weiß ich, wie man will, essen, keine Ahnung. Es gibt so viele Wege, so sich selbst aus dem Weg zu gehen. Und das hat immer was damit zu tun, dass man im Außen irgendwas versucht zu kriegen, was man im Innern nicht kriegt. Oder was vielleicht im Innern irgendwie zu anstrengend wäre, danach zu suchen oder so. Weil das eben wahre Selbstreflexion bedeutet und auch Schmerz und Wachstumsschmerzen einfach. Und ich glaube, das ist nicht eine lineare Bewegung, sondern immer eine zyklische. Ich glaube, das muss jeder Mensch in jedem neuen Leben immer wieder neu machen. Und wir auch als, ich meine, es gibt Anthropologen, die sagen, dass die Menschheit als Gesamtes sozusagen auch einen Emanzipationsprozess durchläuft. Also dass, ne, dass man sagen kann, dass die Neandertaler sozusagen spirituell gesehen so in der Kindheit sind und dass wir uns jetzt langsam auf das Erwachsenwerden oder das Älterwerden zubewegen oder so. Das ist halt auch irgendwie dann wieder eine philosophische oder fast schon quasi religiöse Frage. Aber ich glaube nicht, dass irgendwann ein für alle Mal diese Grundprobleme aus der Welt geschafft sind. Ich glaube, das wiederholt sich. So.
Mhm. Ja, man müsste wahrscheinlich, also ja, ich könnte dir da schon zustimmen, dass das vielleicht gar nie aus der Welt zu schaffen ist. Ich glaube, man könnte natürlich Möglichkeiten und Strukturen dafür schaffen, die schon in Kindergarten und Schulen beginnen, um die Menschen da eben, sagen wir jetzt mal, therapeutischer zu begleiten, ne? Auch in Unterrichtsfächern und natürlich Ausbildungen verbessern von LehrerInnen und ErzieherInnen. Und in einer utopischen Gesellschaft könnte man natürlich auch für Eltern bestimmte Kurse anbieten und die dabei unterstützen. Und aber ja, wenn ich so drüber nachdenke, es kann schon sein, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es nie, ja, nie fertig ist und nie komplett aufhört. Aber ich habe schon das Gefühl, also auch das ist wahrscheinlich anders bei jedem anderen nüchternen Menschen, aber dass dieses, ich möchte mich wegbeamen jetzt mal aus meinem Körper, das habe ich schon auch manchmal noch oder aus meinen Gedanken. Aber ja, man kann durchaus gesündere Wege finden, um das dann mal auszuleben. Und ich denke schon, dass man das auch gesamtgesellschaftlich beibringen kann. Und wenn man das irgendwie von Kindheit an in einem nüchternen Lebensumfeld wahrnimmt, dass es einem schon sehr viel hilft.
Klar, auf jeden Fall. Ich glaube das auch. Ich meine, es ist ja auch, wenn man jetzt mal so ein bisschen die rauszoomt und die letzten paar hundert Jahre anguckt, ist ja auch schon sehr viel passiert. Ja. Also, ne, im 19. Jahrhundert war das noch so, die Kinder waren im Prinzip, wurden nicht als richtige Menschen begriffen. So, die zu verprügeln und zu körperlich zu züchtigen, war völlig normal. Da hat man irgendwie kein Problem drin gesehen. Und das hat sich ja nun schon auch irgendwie eher so gesamtgesellschaftlich rumgesprochen, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee ist.
Könnte man mal drüber nachdenken, es zu lassen.
Ja.
Ja, ich glaube, so ein bisschen dahinter steckt vielleicht, oder vielleicht stimmt das auch nicht, kannst du sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber es ist gerade so mein Eindruck, dass dahinter vielleicht auch ein bisschen so eine Sehnsucht nach so einem gemäßigten Leben steht. Und das sozusagen, oder einer gemäßigten Gesellschaft, in der es sozusagen wir alle so auf diesem goldenen Mittelweg sind und alle so ganz achtsam miteinander. Und das kann ich total verstehen. Und ich habe das natürlich in Bezug auf mich selber auch ein Stück weit, dass ich, ja, so, aber ich bin aber so auch nicht. Also ich bin nicht so gemäßigt.
Niemand ist so.
Ich habe meine Ausschläge.
Ja.
Und niemand ist so, letztendlich. Genau, also es ist sozusagen vielleicht, ja, es ist eine Utopie, wo man aber auch fragen kann, ist das dann wirklich eine Utopie? Und dieses, dass es okay ist, auch mal Extreme zu erleben, so, dass wir das auch können und dass wir diese Resilienz haben, das zu bearbeiten und dass mit diesen Herausforderungen auch wir als Menschen ja wachsen. Also dass, ja, ich bin kein, wie gesagt, überhaupt kein Fan von Alkohol. Ich habe ihn aber mal sehr geliebt und der war mal sehr, sehr wichtig für mich. Und ich bin sehr froh, dass er es nicht mehr ist. Und ich glaube auch, dass, wie gesagt, dass viele Sachen besser wären, wenn wir als Gesellschaft einen ehrlichen Umgang damit hätten und wenn deutlich weniger getrunken werden würde. Es wäre super schön, wenn es keine Rolle mehr spielen würde, dass Menschen, die ein Problem damit entwickeln, sich nicht mehr automatisch irgendwie so als Aussätzige fühlen, die ständig sich rechtfertigen müssen. Es wäre super schön, wenn keine Kinder in suchtbelasteten Familien aufwachsen müssten und dann irgendwie noch Jahre später, auch im Erwachsenenalter, immer noch die Konsequenzen davon tragen. Wenn dieser Kreislauf von weitergegebenen Traumata und von Sucht, wenn wir den gesellschaftlich stoppen könnten, so, wenn wir diese, wenn Menschen länger leben könnten, weil sie sich nicht zu Tode trinken oder ihre Krankheiten verschlimmern, mit Alkohol, zum Teil auch ohne es zu wissen. Viele Menschen wissen gar nicht, dass schon bei moderatem Alkoholkonsum das Brustkrebsrisiko steigt. So. Dass wir weniger Verkehrstote hätten, weil Menschen nicht mehr unterm Einfluss von Alkohol fahren. Wenn wir mehr Geld zur Verfügung hätten, weil wir nicht mehr in Hundertschaften von Polizei investieren müssten, um irgendwelche besoffenen Fußballfans auseinanderzuhalten. All diese Dinge, also es ist ja so, dass wir, dass die Gewinne von Alkohol werden von privaten Firmen, werden von der Industrie eingestrichen und die Kosten tragen wir kollektiv. Wenn wir da eine Gerechtigkeit herstellen würden, das, ich glaube, da hätten wir wirklich viel gewonnen. Ich glaube aber auch, dass eben diese Erfahrung, also auch Grenzerfahrungen einfach auch zum Leben dazugehören und dass vielleicht auch Sucht ist irgendwie auch eine menschliche Sache so und psychische Probleme und gegen Wände zu laufen und zu merken, also wie ich es gemacht habe, so geht es nicht mehr und so. Das sind alles irgendwie so menschliche Sachen, die mit Alkohol oder ohne Alkohol da sein werden.
Hm. Ja, ich glaube, ich will mich noch nicht von dem Gedanken lösen, dass es zwar da wäre, aber nicht so,
ja,
nicht so dramatisch.
Ja, es ist ja auch eine Utopie, ne? Also du hast ja auch nach einer Utopie gefragt, ja. Das stimmt.
Ja, genau. Und weil ich auch jetzt durch einen sehr nahen Menschen in meinem Umfeld, der ist, gefühlt lebt er in dieser Utopie irgendwie. Also das, ich meine, der hat Alkohol getrunken und hat vor mir schon sehr stark reduziert und trinkt jetzt quasi gar keinen mehr. Der hat aber auch keine psychischen Probleme. Der hat ein super stabiles Haus, also heranwachsen, ne? Total tolle Beziehung zu seinen Eltern, zu seiner Family. Super Karriere gemacht, nach allen äußerlichen Sinnbildern erfolgreich, hat jetzt eine tolle Beziehung und so. Also, das ist so.
Boah, ich hasse den Typen, ey.
Das ist ganz schrecklich.
Ja, voll. Das ist echt herausfordernd.
Also jemand, mit dem es schwierig ist, befreundet zu sein.
Ich schneide es raus, aber es ist mein Freund.
Mega. Nein, schneide es mal nicht raus.
Ja, also das, und ich meine, es ist dieser eine Mensch, den ich kenne, und sonst müsste ich jetzt sehr hart nachdenken, ob ich noch jemand anderen kenne, der das auch so hat. Gut, seine Schwester, aber aber das ist so für mich so, ich habe, seitdem ich ihn kenne, denke ich mir, hä? Ich wusste nicht, dass das geht. Von welchem Planeten kommst du?
Mhm.
Und ich glaube, das hat so ein bisschen bei mir die Hoffnung auch geweckt, dass, weiß ich nicht, dass in dieser Utopie, wenn wir schon einige Generationen, also vielleicht am Anfang, dass es dann immer noch wäre, aber dass wenn wir einige Generationen keinen Alkohol und keine anderen Drogen und uns wirklich mit der Psyche beschäftigen, mit unserer Gesundheit und mit uns als Gesellschaft und da gut dran arbeiten, ich meine, das ist wirklich eine harte Utopie, die wird sich nie erfüllen, aber dass es dann irgendwann, ja, einfach nicht mehr, kein Punkt mehr wäre, Sucht und diese, mhm, diese harten Ausschläge. Ja.
Ja, das, ja, das ist natürlich die Sehnsucht nach einer Gesellschaft, in der jeder Mensch gehalten, mhm, ist, ne? Und in der jeder Mensch okay ist und in der für jeden Menschen gesorgt ist.
Ja.
So, und dass dadurch Alkohol überflüssig werden würde, mhm, weil es die Funktion nicht mehr bräuchte.
Ja, weiß ich nicht. Also wenn ich mir jetzt irgendwie so vorstelle, jeder ist einfach intakt und hat eine tolle Kindheit und halt irgendwie gibt's keine Probleme und wir sind alle so schöne neue weltmäßig und haben irgendwie nur gesunde Reaktionen auf alles und so. Ist für mich jetzt keine, also ich das wäre jetzt nicht so die Utopie, wo ich denken würde, oh ja, schön. Also für mich ist es eher so, ich finde, es ist ein Zeichen für eine gesunde und erstrebenswerte Gesellschaft, wenn das Gebrochene und das Nicht-Intakte und die verletzten Menschen und die traumatisierten Menschen, wenn die halt auch okay sind und wenn die auch, wenn denen auch geholfen wird und wenn die sich verbinden können und wenn es da Platz gibt, also auch für das Gebrochene so. Und also, ich finde, das ist so eine komische Selbst-, so ein bisschen so kleine Selbstoptimierungsidee, so, ah, wie wäre das schön, wenn wir alle einfach die ganze Zeit nur gesund wären und nie irgendeine Macke kriegen und nie irgendwie gebrochen sind.
Ja,
so.
Ich weiß, was du meinst, absolut, ja. So habe ich es zwar nicht gedacht, aber ja, klar, so klingt es im Grunde und das steckt wahrscheinlich auch dahinter. Und natürlich ist das, was du meinst, auch die im besten Fall erreichbare Utopie, ne? Dass wir alle, so wie wir sind, okay sind und akzeptiert werden und gut zusammenleben können, ne? Und vor allem auch den Weg finden können, uns zu heilen, wenn wir eben gebrochen sein sollten.
Ich meine, und also Menschsein an sich kommt ja einfach mit Konflikten. Es gibt, also es ist jede, also das ganze, unser ganzes Leben besteht immer aus inneren Konflikten. Und es besteht daraus, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, die wir versuchen, in Einklang zu bringen. Und das klappt mal besser und mal schlechter. Mhm. Und manchmal haben wir etwas schräge Strategien, um diese Bedürfnisse, die wir haben, zu erfüllen. Und ich glaube auch, dass es gut wäre, wenn wir etwas insgesamt gebildeter wären in diesen Punkten. Also was sind Bedürfnisse, was sind Strategien, so sich da selber kennenzulernen. Ich finde, das da könnte man auch in der Schule drüber sprechen, also so eine gewisse psychologische Grundbildung. Was ist ein Gefühl? So, was sind Anzeichen dafür, dass vielleicht, dass ich in eine Schieflage gerate, ne? Oder wo, an was für einem Punkt kann ich um Hilfe bitten? Was mache ich, wenn ich zu Hause nicht die Hilfe bekomme, die ich eigentlich bräuchte? All diese Sachen, so, ne? Ich glaube, da, das wäre schon eine, auch für jetzt eine legitime Debatte, die wir gesellschaftlich führen könnten. Mhm. Wie können wir diese psychologische Grundbildung, die wir jetzt sozusagen schon insgesamt, das wird ja besser, aber wie können wir das sozusagen fundiert auf eine feste Basis stellen, damit jeder Mensch da zumindest so ein bisschen grundlegend ausgestattet ist?
Ja.
Ja. Ja. Vielen Dank. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, was würdet ihr sagen, kann der einzelne Mensch tun, um zu helfen, die Soberbewegung und Alkoholaufklärung in seinem persönlichen Umfeld voranzutreiben, ohne zu missionieren?
Aufhören Habt zu ihr trinken. Da?
Also das natürlich sowieso, genau. Ja,
ja, aufhören zu trinken und einfach den anderen eine Anlaufstelle geben. Also den anderen, die vielleicht noch da drin sind, signalisieren, dass man eben da ist, dass man gesprächsbereit ist, wenn es bei denen dann auch soweit ist. Also ich habe schon, also ich meine, man kennt das ja, jeder, der aktivistisch arbeitet in dem Bereich, ne, kennt das ja, wenn du das Gefühl hast, du hast einer Person geholfen, so, das ist halt irgendwie alles, so, das reicht. Mhm. So, wenn eine Person zu dir sagt irgendwie, ja, bei dir habe ich gesehen, dass es geht oder so, das ist reicht ja schon. Das ist ja schon mega wertvoll. So.
Und das ist, das selber zu machen, das ist halt der Weg, wie man nicht missioniert, ne? Also ist eben es selber zu leben. Weil wenn man es selber lebt, dann muss man es auch nicht, muss man zumindest nicht drüber reden. Man kann es natürlich trotzdem, wenn man so einen Podcast hat und Blog und Instagram-Account und YouTube-Account. So, ist auch gut.
18 Newsletter.
Ne? Also so, Newsletter, 5 Stück. Ja, genau, Mias Newsletter, den könnt ihr alle abonnieren. Da geht es allerdings nicht so viel um Alkohol.
Ich finde das richtig gut, wie du das machst.
ja, genau. Also, das etwas auch vorzuleben, auch wenn es um, ja, kriegen wir Fragen auch manchmal von Eltern, ne? Wie kann ich mit meinen Kindern über Alkohol reden und so? Absolut legitime Frage, ist ein Thema. Das allererste, was ich sagen würde, ist, sorgt dafür, dass zu Hause kein Alkohol getrunken wird. Sodass die Kinder lernen, dass es nicht überall immer ganz normal ist, dass ständig Alkohol da ist. Und das lernen die dadurch, dass die es sehen und dass die es erleben. Und dann ist das eher so, dass wenn Kinder irgendwo anders sind bei jemandem zu Hause und da ist Alkohol, dass die das komisch finden. Und damit wäre schon mal viel gewonnen. So. Also dass diese Normalisierung und diese Normalität einfach ein bisschen wegfällt.
Ja. Würde euch noch etwas einfallen, was man dann in der Gesellschaft tun kann, wenn man sagt, okay, ich trinke jetzt schon keinen Alkohol mehr. Die Leute in meinem Umfeld wissen, ich bin die Anlaufstelle, vielleicht habe ich sogar jemandem geholfen. Klar, man kann auch Podcast und Instagram etc. starten. Das ist toll, wenn neue Menschen da noch reinkommen. Fällt euch noch irgendwas anderes ein, was man da tun könnte? Kleine Sachen vielleicht auch? Würde mich noch interessieren.
Podcasten, bei jeder Gelegenheit darüber reden natürlich. Naja, Ehrenämter in dem Bereich, also Selbsthilfe, ich bin Fan davon, also von Selbsthilfe und dass man da Dienste macht, zum Beispiel bei den AA oder bei irgendwelchen anderen Gruppen. Das hat schon auch, also ich glaube, das hat einen sehr wertvollen Effekt auch nicht nur, also über das Alkoholthema hinaus bringt das auch Leute zusammen, die ansonsten nie sich einen Raum teilen würden und schon gar nicht irgendwie über sich selber reden würden. Also ich glaube auch, dass diese Gruppen tatsächlich einen ziemlich großen gesamtgesellschaftlichen Nutzen haben, der über diese ganze Drogenfreiheitsthematik echt hinausgeht.
Ich bin auch ein absoluter Fan von diesen 12-Schritte-Programmen. Also fürs gesamte Leben hilft es einem in jedem Punkt. Das ist einfach geil.
Total.
Man kann spenden. Ein Punkt ist immer Geld.
Stimmt.
Also auch an die verschiedenen Vereine. So, wenn man es hat, kann man was spenden. So. Arbeit, also auch strukturell zu unterstützen. Wir hatten das jetzt auch, hatten gerade ein Gespräch mit einer Vertreterin von NACOA Deutschland, also die Interessensvertretung für Kinder aus suchtbelasteten Familien. Und die sagt, das ist ein Riesenproblem, dass es eben keine verlässliche, langfristige finanzielle Unterstützung gibt, um die Strukturen wirklich aufzubauen und langfristig Hilfe und nachhaltig auch Hilfe zu leisten. So, das ist ein Thema, also auch wenn es, naja, wenn es um Haushaltsverhandlungen geht. So im sozialen Bereich wird immer als erstes gekürzt. So, also da kann man zum Beispiel bestimmte Parteien wählen, die es zumindest versuchen, dass da, dass das nicht irgendwie immer als allererstes dran glauben muss. Ich denke aber auch, zum Beispiel, da, ja, ich habe so ein Netto bei mir um die Ecke. Und da steht man, wenn man in der Schlange steht, steht man direkt vorm Weinregal. Kommst nicht drum herum. Die Schlange, die führt, genau, du stehst dann da im schlechtesten Fall. Das
ist bei meinem Supermarkt auch so.
5 bis 10 Minuten direkt neben dem Wein. Und dann kommt noch die Quengelware mit den Miniflaschen. Und da habe ich schon mal, ich habe das noch nie gemacht, aber das fällt mir jetzt gerade so ein, könnte ich eigentlich mal machen, da mal die Adresse vom Netto-Betreiber rauszusuchen und einfach mal zu schreiben und zu sagen, tschüss, finde ich irgendwie komisch.
Stimmt.
Warum machen Sie denn das so? Können Sie das nicht anders machen? So? Also auch über solche Sachen zumindest, und wenn man es jetzt nicht bei den Betreibern und Betreiberinnen anspricht, auch im Umfeld mal drüber zu sprechen und zu sagen, ist irgendwie komisch, oder? Ist dir das auch aufgefallen? Eigentlich muss das so?
Ja. So. Ja, aber das ist auch ein guter Punkt. Ich habe auch eine Freundin, die, die oft Briefe an Institutionen oder irgendwie BetreiberInnen oder sowas schreibt, von Sachen, die sie stören oder wo sie sagt, das könnte sich ändern. Und damit tatsächlich auch zum Teil echt Erfolge feiert, sage ich mal. Und habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber das ist ein sehr guter Punkt, da dann einfach so ein bisschen aktiver zu werden. Und ja, das ist genauso, wie wenn man im Supermarkt gerne hätte, dass Produkt XY ins Sortiment aufgenommen wird. Je öfter man danach fragt, irgendwann denken sie sich so, ja komm, wir machen es halt jetzt. Und je mehr Leute dann vielleicht sagen, hier könnt ihr jetzt endlich mal den Schnaps von der Quengelware wegmachen oder das Alkohol wohin verbannen oder whatever machen, vielleicht machen dann wirklich ein paar Supermärkte mit und vielleicht wird das irgendwann dann zum Beispiel eine Bewegung, ja.
Ja, das ist so ein Ding, ne? Da gibt es diese stillen Stunden für Menschen, die irgendwie so sensorisch überladen sind. Dann läuft das durch die ganzen sozialen Medien und alle freuen sich, oh wow, eine stille Stunde in der Woche macht irgendein Rewe in irgendeiner Stadt. Also kann ja auch öffentlichkeitswirksam sein. Und was ein Ding ist bei Abgeordneten, da die brauchen, wenn die in irgendwelche Verhandlungen gehen, sagen wir die, deine Landtagsabgeordneten, die treffen sich einmal die Woche für eine Fraktionskonferenz. Und da reden die über Themen, die gerade anliegen. Und das ist total hilfreich, wenn die einen Brief haben oder am besten 10, wo sie sagen, hier, diese Anliegen wurden an uns rangetragen. Und damit wird das auch wenn die Abgeordneten das vielleicht selber gerne zum Thema machen würden, ist es immer gut, wenn sie so einen Anlass haben, sind unsere gewählten VertreterInnen, zu sagen, ich kann mich hier drauf berufen und deswegen wird das jetzt ein Tagesordnungspunkt. Die lieben das übrigens auch, öffentlichkeitswirksam zu irgendwelchen Plenarsitzungen AktivistInnen einzuladen, die sich für irgendwas engagieren. Auch eine super Sache. Kann man direkt mal Fotos machen mit den PolitikerInnen. So, solche Sachen, ne? Das ist halt irgendwie, ist dann Lobbyarbeit.
Gut. Ja, im Grunde auch in seinem eigenen Umfeld zu gucken, je nachdem, welchen Beruf man zum Beispiel hat, kann man da irgendwie dafür sorgen, dass in der Firma entweder jemand eingestellt wird, damit den Leuten in Suchtproblematiken oder psychischen Problematiken geholfen wird oder wenn da in der Kantine Alkohol ausgeschenkt wird, dass der nicht mehr ausgeschenkt wird oder solche Sachen. Ne? Ich habe auch einen Freund, der ist Kindergartenleiter und lebt selber nüchtern und der, also es ist absurd, aber auf den Kindergartenfesten gab es früher halt immer Alkohol. Wenn dann die Eltern da waren, die haben alle Alkohol mitgebracht, haben sich da irgendwie, während die Kinder alle da waren gespielt, haben sie sich die abgeschossen oder halt Alkohol getrunken. Und der hat halt seitdem eingeführt, dass es auf seinen Kindergartenfesten einfach keinen Alkohol mehr gibt. Und er musste hart dafür kämpfen, dass das angenommen wurde. Ne?
Unfassbar.
Das ist doch, und Wahnsinn. Ich meine, das ist ja nicht bei den Eltern daheim. Das ist irgendwo anders. Das heißt, die müssen auch noch wieder wegfahren und meistens trinken beide. Da kriege ich ja sowieso immer so einen Hals, wenn ich das... Ja.
Mhm.
Aber so, genau, so. Also man kann in der eigenen Bubble, ja, Und sind es nur so kleine Sachen, aber wenn das viele Leute machen, dann hat das einen großen Effekt, ne?
Ja. Mhm. Ja, das ist es halt, ne? Es müssen halt viele sein. Man muss sich da auf Langfristigkeit einstellen. Man kann halt nicht erwarten, dass man jetzt alleine im Alleingang die ganze Welt missioniert oder so. Das geht halt nicht, aber so, es sind halt diese vielen kleinen. Man muss halt mit seiner Energie auch ein bisschen haushalten. So. Aber ja, wenn man immer wieder darüber mal redet mit jemandem und klar macht, so, dass man selber nicht eine Anlaufstelle ist, dann. Es dauert halt ein bisschen, aber es bewegt sich dann ganz langsam was.
Ich habe noch einen letzten Punkt, den ich euch gerne fragen würde, und zwar, wie eure Erfahrung da ist oder wie ihr das handhabt, wenn ihr in eurem Umfeld jemanden habt, bei dem es offensichtlich ist, dass derjenige ein Alkoholproblem hat. Und wie würdet ihr damit umgehen?
Naja, eine Sache, die Mia schon gesagt hat, ist zu signalisieren, dass man eine Anlaufstelle ist und es zu leben, also es vorzuleben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, hier zu unterscheiden, entweder ist es eine Person, die irgendwie in deinem Umfeld ist und du siehst das ab und zu mal, oder ist es eine Person, unter deren Trinken du leidest. Das ist ein super wichtiger Unterschied. Und wenn das eine Person ist, die einfach so in deinem Umfeld ist, man kann natürlich sagen, ey, mir ist es aufgefallen, wie geht's dir eigentlich? Kann man machen, muss man nicht. Es kann einfach sein, dass die Person sich dann zurückzieht. Man kann aber auch, und das wäre immer mein Weg, ist immer über mich zu reden. Das mache ich sowieso so gerne. Also über meinen eigenen Struggle und das in Gesprächen einfließen zu lassen, zu sagen, oh ja, ne, ich hatte irgendwie, auch kann man auch ein bisschen drüber bonden, über den Drang zu trinken. So. Und aber grundsätzlich halt zu zeigen, hey, ich bin da und das kann anders sein. Wenn ich selber die Person bin, die unter dem Trinken einer anderen Person leidet, dann würde ich immer sagen, das allererste ist, dir selber Hilfe zu holen. Du kannst niemanden retten und manchmal sind die Rettungsversuche auch kontraproduktiv und gehen auch entgegen deiner eigenen psychischen Gesundheit. Und da zu sagen, okay, ich geh selber mal in eine Beratungsstelle. Das ist auch ganz oft so, dass die Suchtberatungsstellen eben auch für Angehörige Anlaufpunkte sein können. Und ich kümmere mich zuallererst um mich selber. Und das ist total schwierig, weil man so vielleicht denkt, naja, ich hätte das Problem ja nicht, wenn die Person ihr Problem nicht hätte. Und jetzt soll ich mich drum kümmern, dass ich mein Problem löse, wenn das ja gelöst wäre, wenn die andere Person nur ihr Problem lösen würde. So, klar, verstehe ich total. Aber ich glaube auch, dass das Allerwichtigste ist eben das, man sich zuerst um sich selber kümmert und dann kann man gucken und sich weiterhin auf Augenhöhe begegnen zu können, weil es sonst auch ganz schnell so eine Dynamik bekommt von ich sage dir jetzt, wie du dein Leben zu leben hast. Und in diesem Machtgefälle, was da entstehen kann, das kann so eine Sucht auch weiter füttern. Oder das kann auch einen Keil zwischen Personen treiben. Und ich glaube, da ist es wichtig, eben das für sich selber klar zu haben.
Ja. Kann ich voll unterschreiben.
Ja, dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen.
Sehr gut. Ja, vielen Dank, dass ihr euch auf die gedanklichen Experimente eingelassen habt und dass ihr hier bei mir zu Gast wart. Das hat mega viel Spaß gemacht.
Ja, danke für deine tollen Fragen. Das war richtig schön.
Danke dir.
Sehr gerne. Ja. Und wenn ihr noch mehr von uns drei hören wollt, dann geht doch gerne auf den Soda Club Podcast. Da war ich nämlich auch zu Gast. Und dann könnt ihr da noch ein bisschen zuhören, neben all den anderen tollen Folgen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut.
Danke, dir auch. Danke, Jana.
Dir auch.
Bye.
Bis bald. Bye.
Black Friday is coming. And for the adults in your life who love the coolest toys, well, there's something for them this year too. Bartesian is the premier craft cocktail maker that automatically makes more than 60 seasonal and classic cocktails, each in under 30 seconds at the push of a button. And right now, Bartesian is having a huge site-wide sale. You can get $100 off any cocktail maker or cocktail maker bundle when you spend $400 or more. So, if the cocktail lover in your life has been good this year, or the right kind of bad, get them Bartesian. At the push of a button, make bar-quality cosmopolitans, martinis, Manhattans, and more. All in just 30 seconds. All for $100 off. Amazing toys aren't just for kids. Get $100 off a cocktail maker when you spend $400 through Cyber Monday. Visit bartesian.com/cocktail. That's bartesian.com/cocktail.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.